Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb zur Sendereihe Lebenshilfe. Es begrüßt Sie Dominik Miller. Wie ist denn das bei Ihnen? Haben Sie sich schon mal vor Ihrem geistigen Auge ausgemalt, wie Sie wohl gerne sterben würden? Wie das mit Ihrem Kreuz ist? Sind Ihnen Beispiele von Menschen bekannt, von denen Sie sagen, ja, das war ein gutes Sterben bei dem oder bei der? Oder nein, so möchte ich auf gar keinen Fall sterben wie der. Mancher stellt sich dann auch die eigene Beerdigung vor. Wer da wohl kommen würde, was da gesprochen wird, wie viel Lob über mich ausgegossen wird oder was vielleicht in den hinteren Reihen getuschelt wird. Die Kirche und die Liturgie, die begleiten uns Menschen ja nicht nur durch sogenannte Kirchenjahr, sondern auch durch unsere Lebenszeiten. Wie ist das also? Gibt es bestimmte Rituale und Formen, wie man sich zum Sterben vorbereiten kann? Kann man sich selbst, ja und auch den Sterbenden, auf das Kommende vorbereiten in irgendeiner Form? Ist es überhaupt denkbar, das Sterben in der Familie gemeinsam zu begehen und nicht besser den Mund über solche Dinge zu halten? Da spricht man ja nicht drüber. Thema unserer heutigen Lebenshilfe ist daher Sterben, ein wichtiges Ereignis in der Familie. Wir sprechen darüber mit der ehemaligen Familienreferentin in der Diözese Salzburg, Frau Maria Prügel. Ich grüße Sie, Frau Prügel. Herzlich willkommen in der Lebenshilfe.
Ja, grüß Gott, schönen guten Morgen, Herr Dominik Miller und liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb.
Sie sind ja schon das eine oder andere Mal mit uns auf Sendung gewesen. Für jene, die Sie zum ersten Mal hören, darf ich Sie kurz vorstellen. Sie sind Jahrgang 48 in einer Großfamilie auf einem Bauernhof aufgewachsen. Sie waren von 1992 bis 2009 im Familienreferat der Erzdiözese Salzburg. Ihre Tätigkeitsschwerpunkte dort waren Ehevorbereitung, Aufbau eines Netzwerks für natürliche Empfängnisregelung und die Leitung des Arbeitskreises Ehe-Familie-Katechese.
Ja.
Jahr 2003, da haben Sie auch mit dem Weihbischof Laun den Deutschen Schulbuchpreis bekommen für die Reihe Glaube und Leben. Und bei Radio Horeb, ich habe schon gesagt, sind Sie doch öfters zu hören. Frau Prügel, soweit alles richtig?
Alles richtig.
Der Titel unserer Sendung, der heißt, so liest man es im Programm, Sterben, ein wichtiges Ereignis in der Familie. Das klingt jetzt fast so, möchte ich mal provokativ sagen. Die Silberhochzeit, ein wichtiges Erlebnis für die ganze Familie. Oder die Firmung, ein wichtiges Ereignis für Jugendliche. Das hört sich also an, dass Sterben etwas ist, das gemeinsam begangen, gewürdigt und zelebriert wird. Kann ich den Titel so verstehen?
Auf den Titel bin ich gekommen durch Familiares Consortio. Das ist das große apostolische Schreiben vom großen Papst Familie und Familie, Johannes Paul II., geschrieben 1981, die Zusammenfassung seiner ersten Bischofssynode, die zum Thema Ehe und Familie tagte. Und dort, dieses Dokument ist unsere Grundlage im Referat für Ehe und Familie, unserer Erzdiözese, und ich würde es hoffen für alle Diözesen, Und dort wird unter anderem, ist ein Kapitel drinnen, dort heißt es auch die Gebetserziehung in der Familie. Und dort heißt es drinnen, der Inhalt des Familiengebetes sind die Ereignisse in der Familie selber. Frohe und traurige Ereignisse. Sie sind nicht nur Inhalt des Gebetes, sondern sie sind immer wieder Anlass zur Katechese, das heißt zur Glaubensweitergabe, zum Sprechen über den Glauben, zum Weitergeben des Glaubens von den Eltern an die nächste Generation. Das heißt, ein Ereignis wie Sterben ist natürlich ein ganz anderes Ereignis wie ein Jubiläum feiern oder auch eine Geburt übrigens. Ich könnte ja die Themen aufzählen, die Johannes Paul II. Da aufzählt. Und Sterben in der Familie ist eines von diesen Themen. Und er meint, und zu Recht meint er, die Eltern sollen trachten, dass sie die Ereignisse nicht nur irgendwie bewältigen, denn Sterben ist ein trauriges und schmerzliches, ein großes Ereignis, aber eben ein schmerzliches. Und man soll schauen, dass man es nicht nur irgendwie alles bewältigt, die vielen Aufgaben, sondern man soll auch das Sterben zulassen als ein Ereignis, wo über den Tod und die letzten Dinge eines Christen, die letzten Dinge eines Menschen gesprochen wird. Denn man kann ja nur froh sein, wenn Fragen aufgeworfen werden, und die werden immer aufgeworfen anlässlich eines Ereignisses. Und insofern ist Sterben ein wichtiges Ereignis in der Familie, weil Kinder Fragen stellen werden und die Eltern hoffentlich als mündige Katholiken bei aller Trauer doch die trostvolle, die hoffnungsvolle Botschaft unseres Glaubens weitergeben können an die Kinder. Deshalb ein wichtiges Ereignis in der Familie.
Sie waren ja Jahrzehnte in der Familienseelsorge tätig und auch als Katechetin haben Sie viel Erfahrung. Wie sprechen denn selbst gute Katholiken zumeist übers Sterben?
Ja, das ist eben ein Punkt, den ich selber so hoffe, den Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, bestimmt auch hören. Wenn über den Tod gesprochen wird, in der Regel, wenn jemand in der Familie stirbt oder wenn die Kinder dann fragen, Mama, wo ist die Oma jetzt? Oder wenn man auch im Friedhof Menschen hört, wie sie über die Verstorbenen sprechen, dann hat man den Eindruck, der Mensch stirbt und geht automatisch in den Himmel. Also wenn man heutigen Gesprächen zuhört, wo ist der Opa, wo ist die Oma, wo ist der oder der Verstorbene hingegangen, dann heißt es, der ist im Himmel. Und das ist liebevoll gemeint sein, aber es entspricht einfach nicht der Tatsache. Es kann sein, dass man mit Kindern so reden muss, aber es reden ja auch Erwachsene in dieser Weise miteinander. Also scheint heute der Glaube zu sein, dass man einfach stirbt und dann geht man automatisch in den Himmel. Und das macht natürlich das Leben an sich, das wertet das ab, weil das nimmt ja das Leben nicht ernst. Wenn ich weiß, dass ich ohnehin in den Himmel komme, habe ich auch überhaupt keinen moralischen Impuls, mich als Gläubiger zu leben.
Also Sie sprechen da auch an einen Mangel an Glaubenswissen.
Richtig, ja.
Bei den katholischen Christen, dazu später ja in Ihrem Vortrag noch mehr. Ja. Was glauben Sie oder was ist so Ihre Wahrnehmung, die Sie in der Begegnung mit Familien und so weiter gehabt haben im Laufe der letzten Jahre, auch in Ihrer Tätigkeit vor allem? Woran liegt es, dass selbst Menschen, die ja eigentlich im Glauben stehen, und die sich eigentlich auch auskennen sollten, warum da so diese Scheu ist, über das Thema Sterben zu sprechen?
Naja, weil es wurde, das darf man einfach sagen, ohne polemisch zu sein, es wurde eigentlich auf die Katechese aufgegeben. Ich höre viel über den Religionsunterricht. Und dort wird einfach in der Regel bei Abraham begonnen und dann werden einfach ein paar Lieblingsthemen herausgesucht, aber es wird nicht mehr der ganze Glaube aufbauend und altersgemäß auch intellektuell redlich wird nicht mehr verkündet. Und das war ja auch der Grund, warum wir den inneren Impuls gespürt haben, wir müssen eine gute Religionsbuchreihe wieder herausgeben. Die gläubigen Eltern klagen ja unendlich über diesen fadenscheinigen Religionsunterricht. Und da kann man sagen, natürlich ist es für die Lehrer schwierig, Kinder vor sich zu haben, die einfach überhaupt kein Grundwissen mehr haben. Aber wir erleben leider auch, dass Kinder, die ein Grundwissen haben, bei den Lehrern auch oft auf Widerstand stoßen. Die sind alle ideologisch verbildet. Und das heißt ganz einfach, dass gewisse Dinge ausgegrenzt werden. Dazu gehört auf alle Fälle das Thema, also dazu gehören auf alle Fälle die letzten Dinge. Es gehört übrigens die Erbsünde dazu, ist völlig ausgeblendet. Aber wenn man das nicht versteht, dann versteht man die Sündhaftigkeit des Menschen nicht, die Hinneigung zur Sünde und den Bedarf der Gnade des göttlichen Lebens. Das versteht man dann alles nicht. Man könnte es zusammenfassen und sagen, ausgeblendet und ausgelassen in der Katechese, sowohl in der Predigt als auch im Religionsunterricht, in den Ausbildungsstätten wird der Beginn des Lebens und eigentlich das Ziel des Lebens, das wird einfach ausgelassen und daher ist ein unglaubliches Mangel an Glaubenswissen. Und das Traurige ist, dass wir einen Katechismus haben seit 1993 man hat den Eindruck, er ist auch der wird vergessen und verdrängt. Und so kommt es, dass man nicht Bescheid weiß über diese wichtigen, ja, über die zwei wichtigsten Stationen des menschlichen Lebens, den Beginn des Lebens, und eben den Beginn, also die Erbsünde, den Sündenfall, den Beginn der Menschheit, ja, und eben auch dann die Verantwortung der Lebensweise. Es wurde auch der Teufel völlig ausgeklammert. Das heißt jetzt nicht, dass man ihn übertreiben soll, aber das wurde verniedlicht und es gibt einige Themen, die sind einfach nicht nur stiefmütterlich, sondern ausgelassen. Und dann kommen solche Märchen, dann kommt mir wirklich manchmal vor, dann sind so nüchterne, gestandene Männer oder auch Frauen, sind dann unglaublich, wie soll ich denn sagen, Märchentanten und erzählen da vom Himmel irgendwelche blauen Geschichten. Sie haben keine Ahnung, sie sind Kinder geblieben, um Religionsunterricht, vielleicht Stufe 1. So kommt mir das vor.
Frau Brügel, Sie haben da einige Fässer schon aufgemacht, also Stichwort vor allem auch ja eine vernünftige Grundlagenkatechese für ja alle Christen, dass man sich so seine Lieblingsthemchen rauspickt und anderes ausblendet, weglässt, weil es vielleicht auch gerade in eine bestimmte Anschauung auch nicht reinpasst. Frau Brügel, jetzt mag ich gar nicht so weit vorgreifen. Sie haben ja einen Vortrag zum Thema Sterben, ein wichtiges Ereignis in der Familie, vorbereitet. Ich möchte fast sagen, eine kleine Katechese, wo es ja auch darum gehen wird, welche Riten, hilfreiche Riten ja auch die Kirche kennt, um den Sterbenden, aber ja auch die zurückbleiben, ja mitzunehmen, an der Hand zu nehmen. Hören wir einfach Ihren Vortrag. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sind danach ganz herzlich eingeladen, sich einzubringen, Fragen zu stellen. Ich habe das nicht ganz verstanden. Können Sie das vielleicht nochmal ausführen oder ein eigenes Erlebnis schildern, uns vielleicht daran teilhaben lassen? Aber dazu nach dem Vortrag. Frau Brügel, bitteschön.
Ja, ich möchte meinen Vortrag gliedern in zwei Hauptthemen. Das eine wäre eben einfach Sterben, und zwar Sterben in Christus. Also das Sterben. Und der zweite Teil wäre Sterben in der Familie, gibt Anlass zur Katechese, zur Glaubensweitergabe an die nächste Generation und an die eigene Generation. Zum Sterben in Christus. Es ist das Thema Sterben und es passt gut in die Karwoche hinein. Aber es würde auch gut passen zum November und darum wurde es auch schon um Allerheiligen auch einmal dieses Thema gebracht. Also Tod und Sterben gehören ja zum Jahr der Natur und des Menschen. Im November sprechen wir zum Beispiel vom Totenherbst, die letzten Blätter fallen und die Erde erstarrt. Es ist einfach ein Erstarren. Und deshalb wird der November auch Totenmonat genannt und Allerheiligen und aller Seelen leiten den letzten Monat im Kirchenjahr ein. Denn liturgisches Jahr und Jahr der Natur gehen geheimnisvoll miteinander verwoben durch das Jahr und sind eben weise ineinander gefügt. Tod und Sterben gehört eben auch zum Leben des Menschen. Der Tod ist nicht das Ende. Der Tod ist der Geburtstag zum eigentlichen Leben. Denn die Ewigkeit wird nicht mehr enden. Und deshalb wird bei Totengedenken, wir erleben es vor allem bei den Heiligen, wird eben nicht mehr ihr Geburtstag gefeiert, sondern ihr Sterbetag, mit Ausnahme von zwei Heiligen. Das wäre der heilige Johannes, da feiern wir seine Geburt und sein Sterben, und eben natürlich die Mutter Gottes. Dort wird, die haben zwei Gedenktage. So weit, so gut, also der Geburtstag zum ewigen Leben, und dennoch der Tod ist der größte Feind des Menschen, in die Welt gekommen, eben durch den Sündenfall. Vorher war das ganz anders, das wäre eine schöne Katechese, wo ich mich sehr an Romano Guardini anlehne, der uns ein Stück weit dahinter schauen lässt, hinter diesen tragischen Sündenfall in seinen Katechesen. Also der Tod ist Trauer und Abschied und als Lebensgefühl ist er eben nicht freudig und wir können uns dem Schmerz nicht entziehen. Der Gedanke an den eigenen Tod und an den Tod unserer Lieben steht uns beinahe täglich vor Augen. Und daher ist die Frage berechtigt, wie möchte ich sterben? Der verstorbene Bundespräsident Österreichs, Rudolf Kirchschläger, ist schon vor ziemlich einigen Jahren verstorben. Er war ein gläubiger Staatsmann und er wurde in einem Interview gefragt, wie er denn sterben möchte. Und er sagte so spontan, wie eben ein vorbereiteter Mensch oder ein gläubiger Mensch antworten sollte. Und er meinte, ich möchte im Frieden mit Gott sterben. Und daher, liebe Hörerinnen und Hörer, was würden Sie antworten auf die Frage? Es ist übrigens, manche Dinge würden sich so günstig zum Interview eignen zwischen Eltern und Kindern. Denn erst wenn man gefragt wird, bedenkt man auch eine Antwort. Natürlich, niemand weiß, wann, wie und wo er stirbt. Und wie soll man sich da vorbereiten? Nun, wir können nur alle Zeit bereit sein, etwa indem wir um eine gute Sterbestunde beten und indem wir auch in der regelmäßigen Beichte stehen. Entsprechend den so verschiedenen Situationen des konkreten Menschen ist der Tod und die Trauer verschieden. Ob unerwartet oder nach einem erfüllten Leben, ob jung oder alt, ob bewusstlos oder bei Bewusstsein, ob unter Schmerzen oder einfach einschlafend, Tod, Sterben und Trauer sind verschieden. Die Unterschiedlichkeit betrifft natürlich auch die Hinterbliebenen in der ganzen Breite ihres Lebensgefühls von Ohnmacht, Verzweiflung, Angst, Zorn, Hilflosigkeit einerseits und friedlicher Abschied und Vergebung, Dankbarkeit und gläubige Hoffnung auf ein Wiedersehen. Ich wurde auf das Thema immer wieder durch Johannes Paul II. Aufmerksam gemacht, weil wir das natürlich, das ist Arbeit in einem Familienreferat, dass man den Familien solche Dinge auch mitgibt für ihre Familie. Und so wurde ich, Johannes Paul II. Hat mich auch noch etwas sehr Interessantes gelehrt, nämlich das Werden und Wachsen eines Testamentes. Und zwar, Johannes Paul II. Hat übrigens die ganze Welt zusehen lassen bei seinem Leiden und Sterben.
So, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb heute mit dem Thema Sterben, ein wichtiges Ereignis in der Familie. Wir sind im Kurzvortrag von Frau Maria Prügel. Sie ist ehemalige Familienreferentin aus der Diözese Salzburg. Und Frau Prügel macht jetzt weiter. Das war der Themenblock über das Werden und Wachsen eines Testaments. Frau Prügel, bitteschön.
Ja, ich habe bei Johannes Paul II. Beobachtet und das Testament wurde auch später herausgegeben und ist übrigens erwerbbar, auch bei uns im Referat. Ich habe gesehen, wie er sich auf den Tod auch vorbereitet, im Angesicht des Todes eigentlich gelebt und gestorben ist. Und er hat das auch anhand seines Testamentes gemacht und hat dieses Testament auch alle Jahre bei seinen Jahresexerzitien jeweils weitergeschrieben. Ich zitiere einige Sätze, damit man weiß, das Testament ist nicht nur Verwaltung von Besitz und Regelung von Beerdigung, sondern da hat man auch etwas anderes zu sagen in einem Testament. Und er schreibt, ich wünschte, dass alles, was in meinem Leben geschehen ist, mich auf den Augenblick meines Todes vorbereiten möge. In die Hände der Gottesmutter lege ich alle, die mir in meinem Leben begegnet sind. Vor allem meine Familie, meine Freunde und alle, die mir Kraft meines Amtes anvertraut sind. Ich danke allen. Ich bitte alle, die ich verletzt habe, um Verzeihung. Ich bitte euch um euer Gebet, damit sich die Barmherzigkeit Gottes größer erweisen möge als meine Schwächen und mein Versagen. Und nach meinem Tod bitte ich euch, mir heilige Messen zu schenken und Gebete. Soweit ein kurzes Zitat aus dem Testament von großen Papst Johannes Paul II., der am kommenden Sonntag selig gesprochen wird. Ja, unvergesslich, was die die Totenwache und das Requiem von Johannes Paul II. Betrifft, habe ich auch mir eine Notiz gemacht, die der damalige Kardinal Ratzinger in seiner Predigt gesprochen hat. Und auch da habe ich nur einen kurzen Auszug. Und das alles ist ein Hinweis, wie wir auch unsere Katechese, wie wir unsere Totenwache gestalten können. Und er sagt, dreimal hat uns in diesen, Kardinal Ratzinger, heutiger Papst, dreimal hat uns in diesen Tagen, also Johannes Paul II. War aufgebahrt, wir haben alle die Bilder im Fernsehen vor unseren Augen, und dann kommt das Requiem, und jetzt spricht der damalige Kardinal Ratzinger. Dreimal hat uns in diesen Tagen der Totenwache, also die Allerheiligen Litanei begleitet. Wir haben die Heiligen angerufen, etwa Petrus, dessen Nachfolger er ist, und die vielen anderen Heiligen und wir, das Volk. Und wir haben immer geantwortet, wir bitten dich, erhöre uns. Jedes Mal, sagt Ratzinger, habe ich auf eigene Weise dieses gesungene Gebet der Allerheiligen Litanei als großen Trost empfunden. Übrigens, Verzeihung, wenn man die Heiligen anruft, heißt das natürlich, bitte für uns, so heißt es korrekt, ja. Jedes Mal habe ich dieses große gesungene Gebet als großen Trost empfunden. Wie verlassen fühlten wir uns nach dem Heimgang von Johannes Paul II. Und da fühlt sich jeder, der einen Familienangehörigen verloren hat, das fühlt in seiner Seele ausgesprochen. Ja, wie verlassen fühlen wir uns, wenn wir einen lieben Menschen heimgehen lassen mussten. Ratzinger sagt weiter, und nun hat er, Johannes Paul II., die Schwelle ins andere Leben, in das Geheimnis Gottes hinein überschritten. Aber er ging nicht allein. Wer glaubt, ist nie allein. Nicht im Leben und auch nicht im Sterben. Wir konnten die Heiligen der Jahrhunderte herbeirufen, seine Freunde, seinen Bruder und seine Geschwister im Glauben. Und wir wussten, dass sie alle gleichsam das lebendige Fahrzeug sein würden, das ihn hinüber und hinauf zur Höhe Gottes trägt. Und wir wussten, wenn er ankommt, wird er erwartet. Er ist unter den Seinen und er ist wahrhaftig zu Hause. Soweit aus der Predigt von Kardinal Ratzinger beim Requiem von Papst Johannes Paul II. Ja, hier ist so viel Katechese enthalten. Und jetzt komme ich eben noch einmal darauf zu sprechen.
Ganz kurz noch, Frau Prügel, weil Sie das mit der Katechese ansprechen. Ja. Also das eine war das Testament von Johannes Paul II., dass er quasi jährlich fortgeschrieben hat. Und da ging es nicht darum, der erbt mein Haus und der mein Bett, sondern es ging auch um ein Vermächtnis, oder? Verstehe ich das richtig?
Ja, es ging um ein geistiges. Wen bittet er um Verzeihung? Wem dankt er? Um was bittet er nach seinem Sterben? Was wünscht er, dass sein Leben, dass er jeder Augenblick seines Lebens gewesen sei? Das war sein Testament. Ich besitze es.
Und das andere, was Sie jetzt gerade zitiert hatten, Kardinal Ratzingers Predigt beim Requiem für den verstorbenen Johannes Paul II., Kardinal Ratzinger da skizziert, ist ja sozusagen das Bild, dass der Papst von der einen Familie in die andere übergeht, quasi. Richtig. Das ist eigentlich, und auch, dass wir wissen, wenn ich jetzt mal die Katechese da wiederholen darf, dass wir einfach als Familie wissen, okay, er geht jetzt zu den anderen in der Familie, die auch schon vorausgegangen sind. Und das ist das, was uns dann sozusagen bei einem Requiem auch trösten darf. So ist das so?
Genau, so ist es. Und darum sagen gläubige alte Menschen, sie sterben gerne, weil sie kennen drüben schon mehr Menschen als herüben, weil der Radius, wenn ein Mensch alt wird, nimmt natürlich ab und plötzlich kann er dann gar nicht mehr weg. Er könnte theoretisch gesprochen auch vereinsamen zu Hause, aber er kennt drüben so viele Menschen schon. Wenn er heimkommt, wenn er hinüberkommt, das wird ein großes Wiedersehen.
Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, wir hören ein Kurzes Referat von Frau Maria Prügel zum Thema Sterben, ein wichtiges Ereignis in der Familie im Rahmen der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Bitte, Frau Prügel.
Ja, und daher, hier sind angesprochen teilweise, und ich möchte das vervollständigen, bitte, hier sind angesprochen die sogenannten letzten Dinge im Leben. Und das wäre eben, das gehört in den Religionsunterricht hinein, das gehört in die Predigt hinein. Was sind die letzten Dinge im Leben des Menschen? Denn wir wissen, wenn das Leben hochkommt, sind es 80, 90 Jahre, aber die Ewigkeit, sie hört niemals auf. Und daher sind die letzten Dinge im Leben eines Menschen von so elementarer Bedeutung. Und wenn man spricht vom Tod und vom persönlichen Gericht und vom Himmel und von Hölle und von Fegefeuer und schließlich jüngster Tag und allgemeines Gericht, dann sind das die letzten Dinge. Und wenn ich die vor meinen Augen habe, dann heißt das nicht, dass ich ein depressives Leben führe, sondern ein sehr zielorientiertes Leben und ein Wissen, das meinem Leben Gewicht gibt. Ich wiederhole noch einmal, die Kirche nennt das die sogenannten letzten Dinge. Was sind die letzten Dinge im Leben, die jeden Menschen bevorstehen? Es ist der Tod. Nach dem Tod folgt das persönliche Gericht. Die Katechese sagt auch, unser Glaube sagt auch, dass dorthin uns noch unser Schutzengel begleiten wird. Ich denke, es wird ein persönliches Sehen von Angesicht zu Angesicht sein. Dann ist die Entscheidung nach dem Gericht, ob Himmel, Hölle oder Fegefeuer. Und wobei das Fegefeuer ein Ort der Hoffnung ist, denn so schmerzlich es auch sein wird, das Ende ist dann doch der Himmel. Das Furchtbare ist die Hölle. Und schließlich wird ein jüngster oder letzter Tag sein. Und wir wissen, es folgt die Auferstehung der Toten und dann das allgemeine Weltgericht, wo Christus kommen wird auf den Wolken des Himmels zum Gericht. Das sind die letzten Dinge. Ich lade Sie so herzlich ein, im Katechismus diese Dinge nachzulesen. Sie sind ernst, aber voller Hoffnung. Und man muss es wissen. Wir sollen mündige Katholiken, mündige Erwachsene werden, nicht Schulkinder, die nichts wissen. Soweit das Sterben an sich, das Sterben in Christus, mein großer Wunsch, im Frieden mit Gott. Und in einem zweiten Teil gehe ich darauf ein, vom Sterben in der Familie, denn es gibt Anlass zur Katechese. Katechese ist das alte Wort für Glaubensweitergabe, also Glaubenswissen weitergeben an die nächste Generation. Und ich lehne mich wieder da ganz an unseren heutigen Papst, der so sehr mahnt, dass wir verschiedene Dinge im Glauben wegräumen sollten von dieser nur Sentimentalität. Ich nenne zum Beispiel Weihnachten. Also so viel Rührseligkeit, aber eigentlich müsste das alles auch viel nüchterner und auch viel vernünftiger unterrichtet werden. Und liebe Hörerinnen und Hörer, fragen Sie doch Ihre Enkel am Ostersonntag, bevor Sie Osternestal suchen gehen. Zumindest habe ich mir das so vorgenommen. Ich werde sagen, Kinder, wir tun jetzt dann Osternestal suchen, aber zuerst möchte ich wissen, was feiern wir heute? Ja, und sie werden mir dann schon sagen, Jesus ist aufgestanden, sage ich, auferweckt worden. Sage ich, ja, ihr Aufweckt hat er denn geschlafen? Also ich möchte mit ihnen in ein Gespräch kommen. Und dann tun wir natürlich Osternestal suchen. Also es gibt Anlass, alle Feste sollen auch Anlass geben zum Gespräch, zum Glaubensgespräch, sagen wir mal so einfach, ganz, ganz einfach gesprochen. Und zwar, natürlich wissen wir heute, dass wir Probleme haben, denn Sterben eignet sich heute, wie so viele andere wichtige Ereignisse auch, auch zum Beispiel Geburt oder fast ausschließlich im Krankenhaus oder im Altersheim und nicht mehr im Kreis der Familie. Und natürlich hat sich im Krankenhaus auch vieles diesbezüglich verbessert und ist persönlicher geworden.
Aber das sagen doch auch viele, Frau Prügel, dass das einfach der richtige Ort ist, da sind die Leute gut aufgehoben, da kümmert man sich um sie, da sind sie versorgt.
Ja. Aber wissen Sie, wenn man das einmal erlebt hat in der Familie, wie dieser Abschied und dieses immer wieder schon hinüber geschlummert sein und wieder zurückkommen und einmal kommt er nicht mehr zurück. Und dann zusammen mit den Sterbegebeten der Kirche. Darauf komme ich dann noch zu sprechen. Das sind richtige Paradiesgesänge. Und dann erstarrt der leblose Körper wird kalt und hart. Und wenn man dann seinen Toten noch einmal angreift, du spürst genau, der Körper, es ist nur mehr der Körper. Der Geist ist weg. Und das sind Erlebnisse, es sind unvergessliche Erlebnisse. Und wenn das alles im Krankenhaus eben geschieht, dann ist einfach was Großes verloren gegangen. Ja, es ist einfach etwas Wichtiges verloren gegangen. Und es sind einfach Möglichkeiten verschwunden. Ich weiß schon, dass das heute so ist. Ich werde dann auch erzählen vom Sterben meiner Eltern, wie wir das dankbarerweise erleben dürfen.
Ganz kurz noch, Frau Prügel, wenn jetzt zu Hause jemand stirbt, ja, ist das auch was für Kinder und Jugendliche? Ist das was, wo man sie aussperren sollte, weil es schwer erträglich ist? Oder dürfen sie ins Sterbezimmer hinein? Wie sehen Sie das?
Natürlich. Also, wenn ich jetzt an das Sterben meines Vaters denke, gut, wir waren erwachsen, aber natürlich sind die Enkel, sind ja Kinder und waren Kinder. Und wie mein Vater sich zum Sterben gerichtet hat, so nennt man das, er ist also nach Hause gekommen vom Krankenhaus. Und ich möchte jetzt nicht sagen, ich breite einen Idealfall vom Sterben aus, weit davon entfernt. Nur weil es so war, haben wir das so erleben können. Und ich glaube, es war für alle, für klein und groß, ein unvergessliches Erlebnis, ein unglaublich feierliches Erlebnis. Und natürlich haben wir alle geweint. Ja, aber das dürfen ja die Kinder sehen und die Enkel. Was denn sonst? Und zwar, mein Vater, es ist eben so, er war alt, aber er hätte immer noch einige Jahre leben können, wie das heute ist. Aber dann kommt ein Ereignis und er ist gestürzt und dann Schenkelhalsbruch und dann Krankenhaus und Operation. Und momentan auch sogar besser geworden. Aber dann eindeutig das sieht man auch am Gesicht, eindeutig, er hat sich zum Sterben eigentlich vorbereitet. Und dann haben wir gesagt, so, wir nehmen deinen Vater nach Hause. Und wir haben es dann so gemacht, dass er ist ins Schlafzimmer wieder gekommen, und dann haben wir die Geschwister verständigt und die Geschwister mit ihren Kindern sind dann gekommen und das war so unglaublich. Alle haben natürlich geweint und die Kinder ja auch und die Kinder haben dann gesagt, Opa, danke und vierte und die Erwachsenen haben gesagt, wir sehen uns wieder und dann haben wir Sesseln aufgestellt im Sterbezimmer und es war eigentlich 3 Tage lang ein Kommen und Gehen. Die Kinder gehen und kommen, wie sie wollen, sitzen sich kurz nieder, man redet mit ihm, er war dann eben immer wieder bei Bewusstsein, er war lange eigentlich bei Bewusstsein, man hat geredet, er hat nicht mehr gehört, weil er schwerhörig war, weil er war ganz bei Bewusstsein. Wir haben geweint und gebetet und erzählt und uns auch des guten Vaters erinnert. Und es wird dann, meine Mutter hat dann immer wieder auch ihre Dankbarkeit ausgedrückt und hat gesagt, Sepp, du warst ein guter Vater und auch ein guter Mann und schön, dass du mich geheiratet hast. Das hört man eigentlich sonst das ganze Leben in dieser Weise wie denn? Es ist nicht die Atmosphäre. Aber in diesem Sterben, und dann haben wir gebetet und haben das Gott aus dem Gotteslob auch die entsprechenden Lieder gesungen. Und dann schließlich der Vater hat auch immer noch dann gesagt, nein, ich sterbe noch nicht, ihr könnt alle, sind ja auch ein paar Bauernleute dabei, ihr dürft wieder heimgehen, ich sterbe noch nicht. Und wirklich am nächsten Tag sind die wieder gekommen und er hat gesagt, ja, ihr seht, ich bin noch nicht gestorben. Also das war unglaublich.
Sie haben das eingangs gesagt, Frau Prügel, Sie beschreiben ja da eigentlich einen, ich sage es mal in Anführungsstrichen und kursiv gedruckt, einen Idealfall.
So ist es. So
ein vorbereiteter Christ macht sich fertig zum Sterben.
Ja, genau.
Und die Familie kommt und alle nehmen daran teil. Wie Sie gerade beschreiben, er sagt den Bauern, ihr könnt jetzt nochmal aufs Feld gehen, ich bin morgen auch noch da.
Also zumindest in den Stall
sozusagen,
und die Arbeit tun.
Also das ist eigentlich ein Ideal, aber so sieht es ja oft nicht aus. Ich meine, dieses vorbereitete Sterben gibt es ja nicht immer.
Nein.
Denken wir doch an Unfälle.
Ich habe gerade vor kurzem einen Freund verloren, nicht einen ganz nahen, aber doch einen Freund, den ich gut kenne, und der ist so alt wie ich, und der hat einen Lungeninfarkt und der war weg. Von einer Minute auf die andere. Und oder meine Mutter, das war wieder anders, die hat den Vater überlebt und war auch sehr vorbereitet im Sterben und ist aber dann eben auch ins Krankenhaus gekommen, krank geworden und wieder gesund worden und hätte sich vorbereitet zum Heimgehen und hat in der Früh noch gefrühstückt und sich angezogen, noch einmal hingelegt ins Bett, gewartet auf die Abholung und dann ist sie einfach eingeschlafen und wir waren so unvorbereitet und doch vorbereitet, aber wir haben uns das bei der Mutter auch wieder anders vorgestellt. Also die Tode sind ja so verschieden. Dabei haben jetzt meine Eltern mussten nicht leiden. Ich kenne auch einen anderen Fall, auch eine gute befreundete Familie, wo eben dieser alte Vater 3 Jahre lang Tag und Nacht gepflegt werden musste. Das sieht wieder ganz anders aus.
Man kann
nur sagen, was ist die Quintessenz daraus?
Bitte.
Ja, was ist die Quintessenz daraus? Die Quintessenz ist einfach, dass man es nicht abschieben sollte ins Krankenhaus, dass man es miterleben sollte, ist das eine. Und eben einfach vorbereitet sein, ohne angstvoll dran zu denken.
Aber
sondern einfach wissen, der Tod, wir wissen nicht, wann er kommt.
Frau Prügel, was Sie vom Vorbereitetsein sagen, da ist doch eigentlich die letzte Konsequenz für mich als Christen, ist doch die, ich muss davon ausgehen, dass ich vielleicht nicht im Kreise meiner vielen Enkel sanft entschlafe, sondern dass ich durch ein Unglück oder durch eine Krankheit oder was auch immer plötzlich sterbe. Das heißt doch für mich als Christ, ich muss mich doch ständig aufs Sterben vorbereiten. Das heißt doch, im Grunde müsste ich im Zustand der permanenten frischen Beichte sozusagen durchs Leben laufen, um jede Ecke den Tod erwartend und immer vorbereitet sein.
Man soll ja nicht skrupelhaft werden. Ein Christ ist ja ein froher Mensch, der einfach um den Tod weiß, um die Ernsthaftigkeit, der aber nicht ein ängstlicher Mensch werden sollte, weil er einfach weiß, Gott, der Barmherzige, der große barmherzige Gott, der weiß doch um unsere hinfällige Natur und um unsere sündhafte Natur und unsere Neigung dazu. Aber das Leben als Christ sollte das Sterben und das ewige Leben einfach nicht ausblenden müssen, sondern wissen, das ist das Ziel des Lebens. Dann lebe ich übrigens auch anders. Ich lebe einfach anders.
Also das heißt,
ich kann auf Dinge verzichten, weil ich die ich dann einfach nicht lebenswert finde, weil ich habe andere Lebenseinstellungen.
Das heißt, in sich sozusagen immer das Bewusstsein auch wachhalten, hallo, ich bin absolut endlich und meine Vorbereitung aufs Sterben läuft schon jetzt, ob ich 30, 40 oder 80 bin.
Na sicher.
Also sozusagen das Daran-Denken ist sozusagen auch schon die Vorbereitung.
Ist die Vorbereitung.
Welche Möglichkeiten der Vorbereitung habe denn ich als kerngesunder, vor Kraft strotzender katholischer Christ? Wie kann ich mich jetzt schon sozusagen darauf vorbereiten?
Es ist ein sehr persönliches Thema und ich habe mir so ein paar Punkte gemacht und ich habe mir gedacht, dran denken ist vorbereitet, ist ein guter Titel, einen guten Satz haben Sie da gesagt. Und zwar, ich denke, um eine gute Sterbestunde haben die Alten immer gebetet. Es war eigentlich ihr tägliches, der Abschluss auch ihres Abendgebetes. Jesus, Maria und Josef, euch schenke ich mein Herz und meine Seele. Jesus, Maria und Josef, steht mir im Todeskampfe bei. Jesus, Maria und Josef, möge meine Seele mit euch in Frieden scheiden. Amen. Das war das Abendgebet der Alten, also meiner Großeltern, sage ich mal. Ja? Also, und dann geht man schlafen. Das passt einfach auch zum Schlafen hin. Und
Auch das Ave Maria hat ja eine Erinnerung
absolut
an den Tod.
Natürlich.
Bitte für uns jetzt und in der Stunde unseres Todes.
Die übrigens die Sterbepatrone kennen. Ich bin so.
Wer bitte sind Sterbepatrone? Wer ist das?
Das ist der heilige Josef.
Warum?
Das ist natürlich auch die Mutter Gottes. Ja, das kann ich jetzt gar nicht einmal beantworten, warum der heilige Josef, dem muss ich jetzt direkt nachgehen, warum er es geworden ist.
Okay, dann lassen wir das beiseite. Aber okay, wir haben den heiligen Josef, die Mutter Gottes.
Die heilige Barbara ist auch eine, gehört auch zu den Sterbepatronen, der heilige Benediktus. Ja. Und vor allem natürlich die Gottesmutter. Also eben diese Heiligen, darum hat ja auch die Allerheiligen-Litanei umfasst ja auch, kommen alle diese Patrone ja auch vor. Natürlich viele Heilige, aber eben auch die Patrone des Todes. Wenn ich an meinen Tod denke, dann wünsche ich mir, dass ich nicht allein sterben muss, dass ich volles Bewusstsein habe und eben bereuen kann, meine Sünden bereuen und Gott um Barmherzigkeit bitten. Das sind schon, dass ich nicht allein, dass ich gläubige Freunde um mich habe und das wünsche ich mir. Und ich bin so überzeugt, Gott hört diese Bitten. Gott hört diese Bitten. Übrigens, mein Vater zum Beispiel hat ihm auch mehr oder weniger eigentlich mehr gesagt als gebetet, dass er hat immer gehofft, die Mutter wird ihn überleben. Und es ist auch so passiert. Er wollte auf keinen Fall zurückbleiben. Vielleicht auch eine wichtige Vorbereitung ist, wenn wir alte Menschen in der Familie haben, bei uns waren es eben die Eltern, die dann eben so alt geworden sind, wollten dann immer wieder auch einmal vom Sterben reden. Sie haben dann immer gesagt, wenn ich einmal nicht mehr bin, wollten uns vorbereiten und wir haben das ein bisschen auf die Seite geschoben, man geht nicht gleich drauf ein, aber letztlich haben wir dann doch zugehört und gesagt, ja, es wird einmal so sein und sie wollten drüber reden, einfach nicht das Gespräch über das Sterben einfach zulassen, ohne dass man traurig wird. Ja, ich kenne jetzt ein anderes Beispiel, ein konträres Beispiel, ich denke an einen Menschen, an einen Mann, der war eben auch schon also nicht mehr herzgesund, er hat einen Schrittmacher dann bekommen, aber es ist ihm nicht mehr gut gegangen. Aber wenn man mit ihm gesprochen hat, der hat von Reisen und Hobbys gesprochen und wehem, man durfte gar nichts anschneiden, dass jetzt ja mal andere Gedanken auch Platz haben dürfen, das durfte man nicht tun. Ja.
Dann, also das war ein Beispiel massiver Verdrängung.
Ja, das war ein Beispiel massiver Verdrängung, ja.
Frau Prügel, gibt es auch Dinge, die ich im Haushalt sozusagen bereithalten kann, wenn ich weiß, für ein Familienmitglied geht es ans Sterben?
Ja, es ist sehr wichtig, geweihte Dinge im Haus zu haben.
Zum Beispiel?
Ich weiß, dass meine Mutter zum Beispiel als Ausstattung bei ihrer Hochzeit besaß jede Frau eine sogenannte Verseegarnitur. Ich habe sogar eine in Miniatur, aber...
Was bitte ist eine Verseegarnitur?
Eine Verseegarnitur besteht aus einem Stehkreuz. Das ist übrigens wichtig, denn ein Sterbender sollte an seinem Bettende ein Bild vom barmherzigen Jesus haben und anrufen, mein Jesus, damit er anrufen kann, mein Jesus, Barmherzigkeit. Oder eben ein Stehkreuz, damit er es sehen kann. Er soll seine Augen richten können auf ein Kreuz oder auf ein Bild mit Jesus. Das wäre eins, dann braucht man natürlich Weihwasser und geweihte Kerzen. Ich verweise darauf, dass am 2. Februar, wenn die Kerzenweihe ist in der Kirche, dann können eigentlich solche Kerzen, das sind weiße Kerzen, können den Weihekorb hinein, damit man braucht geweihte Kerzen im Haus. Übrigens, die Dinge, die geweiht sind, haben einen ganz anderen Wert, sei es der Rosenkranz, sei es auch das Familienkreuz. Wenn sie geweiht sind, ist eben das weiche Gebet wird wirksam für den, der es betrachtet und der daran glaubt. Und das ist dann der enorme Unterschied zu einem schönen, kunstvollen Kreuz oder zu einem geweihten Kreuz und geweihten Rosenkranz. Übrigens, das kann man heute auch, wenn der Papst zu bestimmten Anlässen, ich glaube bei der Mittwochkatechese, werden ihm auch die Dinge die Requisiten, die gläubigen Requisiten geweiht. Das wird auch angesagt im Fernsehen, dass das wirkt auch sozusagen über den Äther. Gott kennt da keine Entfernungen, er hat keinen Zeit- und Raumbegriff, zumindest einen ganz anderen wie wir.
Jetzt gibt es ja noch eine Sache, weil Sie die Versehgarnitur nannten, mit den geweihten Gegenständen, Kerzen und Kreuz etc. und auch dem Rosenkranz, dass man sowas einfach hat, auch einfach als, wir haben den ganzen Segen, den es einfach gibt, empfangen zu können, um sozusagen den Draht nach oben immer heiß zu halten. Ja. Jetzt gibt es ja oft ein Missverständnis, man fragt ja oft, wenn einer gestorben ist und ist er noch versehen worden. Damit spielt man ja auf die sogenannten Sterbesakramente an. Was ist denn das? Und sind es überhaupt Sterbesakramente?
Naja, es ist so, Christus hat uns die Sakramente gestiftet und er hat für alle großen Lebensübergänge ein eigenes Sakrament geschaffen. So haben wir zum Beispiel bei der Geburt die Taufe, zum Erwachsenenwerden die Firmung, zur Ehe das Ehesakrament und die Priesterweihe und dann gibt es eben ein Sakrament zum Heimgehen und daher die Nähe zum Tod. Das ist das sogenannte Sakrament der Krankensalbung. Und natürlich ist es ein Missverständnis, wenn man glaubt, dass man wird versehen und dann stirbt man. Sondern sehr oft ist eigentlich dann das Sakrament der Krankensalbung, übrigens, das eben nicht nur eine Salbung ist, sondern ganz entscheidend wichtig, geht da voraus die Beichte. Das ist ja nochmal eins von den wichtigsten Bedingungen, denn ich sage das deshalb, weil heute wird so viel Krankensalbungsritual alle werden gemacht, die haben mit der Krankensalbung selber nichts mehr zu tun. Es wird heute allgemein in der Kirche gespendet, man geht nach vorn, kriegt ein Kreuz. Das ist alles nicht die Krankensalbung, sondern Krankensalbung heißt per Beichtabnahme, also sakramentale Beichte. Und dann Salbung mit dem heiligen Öl und der Bedingung, dass die entsprechenden Worte gesprochen werden, und zwar durch einen Priester, eben auch nicht durch einen Diakon, kann er nicht tun, es muss ein Priester sein. Und wenn Menschen, die jetzt in eine ernsthafte Lebensgefahr kommen, die Gnade haben, einen Priester und dieses Sakrament zu bekommen, dann ist es sehr oft auch so, dass sie wieder gesund werden. Das heißt es ja auch im Jakobusbrief auch, betet und das wird dem Kranken zum Heile sein. Der Herr wird ihn aufrichten, er wird ihm seine Sünden vergeben und so weiter. Im Jakobusbrief steht das. Aber wenn es zur Sterbevorbereitung ist, dann ist es die sogenannte Wegzehrung. Es ist das Brot, Christus, das lebendige Brot auf meinem letzten Weg hinüber in die Ewigkeit. Und das ist dann man hat das früher auch genannt, die letzte Ölung, also die letzte Salbung, weil Salbung ein wichtiger Begriff ist.
Davon. Also sprich, jeder Nicht-Sterbende, aber der halt krank ist, kann die Krankensalbung nach Beichte empfangen, deswegen muss er jetzt nicht gleich sterben. Ja. Und wenn er eben das letzte Mal in seinem Leben die Krankensalbung empfängt, nennt man es halt, es ist dann die letzte Ölung. Verstehe ich das richtig?
Genau, man soll eben nicht sagen, es ist ein Sterbesakrament.
Okay.
Weil es eben nicht nur eins ist.
Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, da gibt es bestimmt jetzt beim einen oder anderen Fragen auch dazu. Wir sind da mitten jetzt drin, auch in der Vorbereitung auf Sterben und haben da auch Begriffe verwandt, wie die Versehgarnituren und versehen werden mit den letzten Sakramenten. Frau Prügel, sind Sie einverstanden, wenn wir jetzt Hörerinnen und Hörer mal hinzuziehen?
Macht nichts, ja?
Also wenn Sie sich melden möchten bei uns, das Hörertelefon ist Ab jetzt ist es geschaltet. Sie haben es gerade gehört. Ich habe mich vom Mikrofon wegbewegt. Unter der Rufnummer 089 517 008 008 können Sie uns erreichen und sich einbringen in unsere Sendung über Sterben, ein wichtiges Ereignis in der Familie. Wir sprechen mit der Familien- oder ehemaligen Familienreferentin der Diözese Salzburg, Frau Maria Prügel. Wenn Sie uns von außerhalb Deutschlands anrufen, dann wählen Sie bitte vor 0049 89 517 008 8008. Frau Prügel, dieses Kreuz, das Sie nannten, das der Sterbende sozusagen vor sich haben soll, Sie haben es betont, dass es ein Bildnis des barmherzigen Christus sein sollte. Ja. Warum denn das Kreuz? Ist doch Kreuz.
Weil man im Sterben unendlich den barmherzigen Jesus braucht, der das ganze Leben, wir stehen ja dann vor dem Gericht und vor der persönlichen Begegnung mit Christus. Und so liebevoll Gott auch ist, er ist auch ein gerechter Richter. Und wir stehen so sehr auf seine Barmherzigkeit an und darum eignet sich dieses Bild so gut vom barmherzigen Jesus. Mein Beichtvater sagt mir immer auch als Buße gibt er mir immer auf zu beten, mein Jesus, ich vertraue auf dich. Das ist das Gebet zum barmherzigen Jesus. Jesus, ich vertraue dir. Jesus, ich vertraue auf dich. Ja. Aber natürlich kann man auch ein anderes Bild, auch zum Beispiel das ein Herz-Jesu-Bild, einfach das Herz Jesu, die Mitte von Christus, dieses unendlich gütige, aber natürlich auch richtende Wesen Gottes. Es ist einfach auch eine Verniedlichung, wenn man sagt, ja, der liebe Gott ist so gut und er ist nur barmherzig. Nein, er hat eben alle diese Wesenszüge in sich. Er ist ewig, er ist allwissend, er ist allgegenwärtig, er ist treu, aber er ist auch der Richter und darum brauchen wir seine Barmherzigkeit.
Frau Brügel, jetzt haben wir die erste Hörerin in der Leitung. Ich begrüße aus München Frau Ertel. Hallo, grüße Gott.
Ja, grüß Gott. Ich möchte eins dazu sagen, weil Sie von die Heiligen da gesagt haben, anrufen. Ja. Also ich weiß zum Beispiel auch an den heiligen Schutzengel.
Ja,
und
genau,
da weiß ich, habe ich als Kind ein Schutzengelgebet gelernt. Kann ich das kurz sagen?
Ja,
bitte.
Heiliger Schutzengel mein, lass mich dir empfohlen sein, dass mein Herz von Sünden frei, allzeit Gott gefällig sei. Führe mich an deiner Hand bis an meines Grabesrand, stelle mich dem Vater vor, einst in seiner Engelchor. Amen.
Amen, wunderbar. Und es ist eine richtige Katechese drinnen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo ich das auch gelesen habe, dass eben der Schutzengel wird uns hinübergeleiten über diese Schwelle. Er wird mit uns vor das Angesicht Gottes gehen und er wird für uns Fürsprache einlegen. Das sagt uns auch unser Glaube. Und dann wird er uns verlassen. Das wird dann auch der Abschied sein. Danke vielmals. Ein wunderbares
Gebet. Und auch für eine gute Sterbestunde einfach beten immer. Dran denken.
Ja.
Danke sehr.
Frau Ertel, wir danken Ihnen. Herzlichen Dank. Gruß nach München.
Ja.
Jetzt begrüße ich aus Heidelberg Herrn Bürgermeister.
Ja. Guten Tag. Ich habe mir jetzt die ganze Zeit diese Sendung angehört über das Sterben und alles. Leider Gottes habe ich jetzt gerade den Fall. Morgen ist der erste Todestag von meiner Frau.
Ja.
Und ich habe also kleine Engelchen noch. Und das eine Engelchen, das ist 3 Jahre alt. Und ihr hat man also gesagt, die Oma ist im Himmel.
Ja, ja.
Und da ich sehr viel mit meiner Frau im Erzgebirge war, und da es Sitte ist, wenn ein Kind 1 Jahr alt ist, dann bekommt es einen Engel geschenkt.
Ja.
Und ein Junge, ein Bergmann, und das haben... Also meine Tochter nicht, das habe ich also ihr auch gemacht. Und als meine Frau starb, hat sie gesagt, ich will den Engel nicht mehr sehen.
Ja,
die Oma ist jetzt im Himmel und die Oma ist der Engel.
Und
das andere Engelchen ist dann am Beerdigungstag auf die Welt gekommen.
Ich glaube...
Am Samstag 1 Jahr alt.
Ja, aber wissen Sie, mit 1 Jahr, da sind die Kinder, die sind so nahe noch am Paradies, am Metaphysischen, sagt man. Die haben ganz anderes Empfinden, auch wie wir. Die können zum Beispiel auch, manche Kinder können den Schutzengel direkt sehen, weil sie eben so nahe noch sozusagen zur anderen Welt sind. Und ich glaube, in diesem Alter ist es gerechtfertigt, wenn man in dieser Sprache spricht. Aber später, wenn der Vernunftgebrauch einsetzt, dann muss es die korrekte Antwort eines Gläubigen sein.
Ja.
Aber das Kind brauchen wir jetzt, dieses Einjährige, dem brauchen wir jetzt nicht die Katechese eines Erwachsenen oder eines Heranwachsenden geben.
Nee, nee.
Und es wird auf seine Weise und in seiner Zwiesprache, die es da führt, wird es auch den Schmerz, dass es jetzt die Oma verloren hat, wird es auch bewältigen.
Ja. Also wir haben auch ihr nicht gesagt, dass da drin die Oma liegt, im Grab. Das ist ihre Gedenkstätte. Die Oma, wir lassen sie auf dem Glauben, die Oma ist im Himmel.
Ja.
Die Oma ist im Himmel.
Ja. Lassen Sie es. Sie wird später noch fragen und dann kommen, dann
ja,
kann
also, man, sie fragt sowieso jetzt immer mehr nach der Oma.
Ja. Obwohl es ihr vielleicht eine Hilfe wäre, ich denke es auch an meine Kleinen, das sind schon die Großneffen und Großnichten und eben die eine, die Marlene, sie war 2 Jahre jetzt, wie die Oma, meine Mutter gestorben ist. Und sie war dann, ihre Mama war viel trauriger als die kleine Marlene. Und die kleine Marlene hat dann ihre Mami getröstet und hat gesagt, Mami, sei nicht traurig, wir gehen zum Friedhof, dort besuchen wir die Oma. Es ist für den Menschen eine Hilfe, dass er auch sich diese Dinge nicht nur geistig vorstellen muss, sondern auch, dass er weiß, wo er hingehen kann. Und das ist das Grab und dort ist auch Trauerbewältigung. Das könntet ihr hier sagen.
Da habe ich noch 2 große Enkelchen, ja. Die eine wird 26, die andere wird 23. Und als meine Frau im Sterbebett lag, die ist also bei mir zu Hause gestorben, ich habe sie gepflegt bis zur letzten Sekunde. Die arbeitet, 10. Enkel, die ist in Königstein im Taunus, in der Hotelbranche. Und die ist jeden Abend, ist die nach dem Geschäft zu der Oma gekommen, weil die Oma sie aufgezogen hat.
Ja.
Und am Samstag, als sie kam, sie hat immer gesagt, wie Oma, du tapfere Schneiderlein.
Ja, ja.
Und am Samstagabend hat sie gerufen, Oma, komm her. Die lacht so arg, aber die hat nicht mehr die Kraft, herzhaft zu lachen. Und jetzt sagt sie immer zu mir, ich möchte bloß wissen, die Oma hat was sagen wollen, aber ich habe sie nicht verstanden, weil sie hat nicht mehr sprechen können. Gell?
Ja.
Montag aber ist dann gestorben.
Aber es ist ein großes Erlebnis für das Enkel. Es ist so schmerzlich es ist, aber es ist die Wirklichkeit. Und wir sollen den Kindern auch einfach Wirklichkeit nicht vorenthalten. Und sie haben ohnehin sonst so viel rundherum, so künstliche Welt. Und das sind elementare Ereignisse.
Und am Montag ist sie dann gestorben und vielleicht war meine älteste Tochter und ihr Mann, die waren 10 Minuten da, auf einmal ruft die Tochter und sagt, oh Vater, ewig schnauft sie nicht mehr. Dann habe ich zu ihr gesagt, Gott sei Lob und Dank, jetzt ist sie endlich erlöst von ihrem Leiden.
Herr Bürgermeister, ich danke Ihnen für Ihr Zeugnis und dass Sie uns daran auch teilhaben lassen. Vielen Dank, Herr Bürgermeister. Ja. Und die Gebete auch der Radio Horeb Hörerfamilie, die sind bei Ihnen, da können Sie ganz sicher sein.
Ja.
Der Gruß nach Heidelberg und ich begrüße jetzt in Coburg Frau Pluschke. Hallo, grüß Sie.
Hallo,
Frau Pluschke.
Grüß Gott. Also ich bin durch diesen Vortrag an vieles erinnert worden. Und zwar, ich war ungefähr 4, 5 Jahre alt, war im Kindergarten und dann ist ein Mädchen in meinem Alter gestorben durch einen Zeckenbiss.
Mhm.
Und ich war also von weg. Ich war so aufgeregt. Ich habe in der Nacht dann Fieber bekommen und habe geschrien. Und dann hat sich meine Großmutter ans Bett gesetzt und hat mit mir ein Gespräch geführt, war vielleicht für ein 4-5-jähriges Kind schon ein bisschen schwer. Aber sie hat mir nicht von Engeln und von Zeug erzählt, sondern Kind, sterben müssen wir alle. Egal, ob jung oder alt. Es kann einen Jungen treffen, aber die Alten müssen sterben. Jungen können sterben. Mhm. Und ich weiß es noch ganz genau, dass ich von diesem Gespräch einfach gefestigt war.
Mhm.
Und dann war ich 40 Jahre alt. Ich habe dann irgendwo einen Beruf gebraucht, weil die Ehe gescheitert war und habe mich als Altenpflegerin ausbilden lassen.
Ja.
Also das war interessant, das kann ich Ihnen sagen. Ich war in einem Caritasheim und habe gedacht, na ja, das sind gläubige Schwestern und die Leute sind vielleicht gläubig. Und da ist der Tod richtig tabuisiert worden, wenn da wer gestorben ist und wenn da war, sind Sie ruhig. Dann sage ich, warum denn in ein Altersheim? Das ist doch das Natürlichste von der Welt, dass so die Leute sterben.
Ja.
Und dann hat mir eine Frau gesagt, Sie können ja richtig herzlos sein.
Nein.
Dann habe ich gesagt, ich weiß nicht. Da habe ich gesagt, Sie geben an, Sie sind gläubig. Hm. Sie wissen, dass Sie sterben müssen. Und da setze ich mich doch damit auseinander. Und wenn ein Mensch, der so leiden muss, wie viele leiden müssen oft, bevor sie sterben, da bin ich froh, dass er gestorben ist.
Ja.
Aber ich bin
mit meiner... Ich vergönne es ihm. Man kann nur sagen, ja, er fehlt mir so, aber ich vergönne es ihm.
Aber ich war enttäuscht über gläubige Menschen, von denen ich dachte, sie sind gläubig.
Ja.
Und ich
Frau Pluschke,
meine,
als
gläubiger
sie sind,
Mensch sollte froh sein.
Frau Pluschke, die Leute sind wahrscheinlich schon gläubig, nur eben wahrscheinlich auch anders als Sie.
Ja, wahrscheinlich. Aber ich habe wirklich gedacht, leider ist es nicht, dringt nicht bis ins Hirn davor, was es ist, dass wir einen Gott haben, der Mensch geworden ist, der für uns gestorben ist und der weiß, wie es ist. Mhm. Da kann ich doch mich an ihn halten und kann sagen, ja, Herr, wie du willst, ich sage ja, wann du willst.
Frau Pluschke, jetzt danke ich Ihnen für den Beitrag. Ich muss es auch ein bisschen kurz machen, weil wir haben noch andere Hörer in der Leitung. Aber erstmal vielen Dank für dieses Zeugnis und ein Gruß, Frau Pluschke. Herzlichen Dank.
Ich habe Sehnsucht nach dir, meinem Vater.
Lebenshilfe bei Radio Horeb, heute mit dem Thema Sterben, ein wichtiges Ereignis in der Familie. Und ich habe jetzt zwei Leute in der Leitung. Zum einen Frau Prügel, hallo, Sie sind wieder da.
Ja, ich bin wieder da.
Und der Herr Biedermann aus Hamburg. Machen wir weiter, wo wir aufgehört haben.
Ja, also ich habe besonders Wert gelegt auf das ständig vorbereitet sein, was Sie ja vorgebracht haben.
Ja.
Das heißt natürlich nicht ewig darüber grübeln und nachsinnen.
Nein.
Sondern mir fiel dann plötzlich ein, es heißt wirklich das Leben in den Spuren Jesu Christi zu leben, das heißt für den anderen da zu sein. Das sind für mich die letzten Dinge, nicht mehr für mich zu leben, sondern für den anderen da zu sein, Licht zu sein, zu erhellen und eine positive Ausstrahlung zu haben und somit sich ganz in die Gnade Gottes hineinzustellen.
Ja.
Gott,
ja,
der mir den Anfang und auch das Ende gibt. Und er sagt dann zu irgendeinem Zeitpunkt, ob es ein Unfall ist oder ob es ein Ausgleiten ist, jetzt hast du deinen Auftrag erledigt.
Ja.
Du wirst aus der Dunkelheit, aus dem Kampf, aus dieser Verstrickung des Lebens herausgenommen.
Ja.
Ich bin mit dir zufrieden. Also nur einfach, das kam in mir hoch, dieser Gedanke.
Ja.
Jetzt nehme ich dich zu mir in mein Reich, wo es keine Heuchelei gibt, keinen Druck gibt, keine Unruhe.
Ja.
Und somit kann ich auch wirklich umso mehr auch diesen Dienst in Ruhe tun. Immer auch im Wissen, der Lohn kommt und der Gott nimmt mich zu mir zu seiner Zeit.
Ja. Ja.
Und das ist ein sehr tröstlicher Gedanke, den ich also hier nicht noch einbringen wollte.
Ja. Danke, Herr Biedermann, dass Sie diesen Gedanken mit uns teilen.
Ja, wunderbar. Mhm.
Behüt Sie Gott und Gruß nach Hamburg.
Mhm. Dankeschön.
Frau Prügel, was der Herr Biedermann gerade sagte, das ist ja eigentlich auch eine gelebte Katechese sozusagen, ist den anderen auch vorzuleben, wie man es auch empfindet.
Der lebendige Glaube, der einfach alles präsent hat, von der Gegenwart Christi in der Eucharistie, von der Vorsehung Gottes über mein Leben, aus der ich nicht hinausfallen kann, aus sich bewegen mich selber hinaus, und noch einmal komme ich zurück auf das Wissen. Ich sag noch einmal, für mich ist was dann so wichtig, wie ich mich auf den Weg gemacht habe, dass ich mein Glaubenswissen als Erwachsener, dass ich lernen muss in meinem Glauben, und bei was es das Sterben betrifft, ist dann ist mir dann noch bewusst geworden, die Kirche hat ja auch zum Sterben, also vor dem Hinscheiden und dann beim Hinscheiden und nach dem Hinscheiden, hat sie eigene Gebete, die man im Gotteslob findet oder auch in einfach in einem guten alten Gebetbuch. Und da drin, das sind eigentlich die Paradiesgesänge. Ich lese zum Abschluss dann gern bete ich eins vor. Ich möchte noch erwähnen, dass zum Beispiel in Österreich dieses Stift Heiligenkreuz mit dem Pater Karl Wallner, den so viele Menschen kennen, die pflegen ja den gregorianischen Choral, und dann haben die einen riesen Preis gemacht von den Gesängen. Das wurde aufgenommen, die die CD
Sie spielen auf die Chant, CD Chant an. Ja,
Chant, okay. Ja. Und diese, wenn man dann den Pater Karl Wallner fragt, was habt ihr denn gesungen? Dann sagt er, ja, wir haben die Sterbegebete der Kirche gesungen. Und das sind die Paradiesgesänge. Und die Menschen sind ausgehungert und haben das nie mehr gehört und spüren an der Melodie mehr als den Text verstehen, weil es ja lateinisch ist, spüren sie das Paradies und die Sehnsucht, lassen sie hochkommen. Und das war der Preis, das muss man sich vorstellen. Die haben nicht irgendwelche schönen Gesänge gesungen von freudigen Ereignissen. Nein, die haben die Paradiesgesänge gesungen. Und für den, der sie verstehen will, wenn ich darf, würde ich das gerne, das Sterbegebet, direkt beim Hinscheiden, wenn wir sehen, jetzt der Todeskampf geht zu Ende, er geht hinüber.
Frau Prügel, dann schließen wir die Sendung einfach jetzt mit diesem Sterbegebet, Frau Prügel.
Genau. Also, kommt ihm entgegen, ihr Heiligen Gottes und Engel des Herrn. Nehmt seine Seele auf und bringt sie vor das Angesicht des Allerhöchsten. Christus, der dich gerufen hat, möge dich aufnehmen und seine Engel dich zu ihm geleiten. Herr, gib ihm die ewige Ruhe, bewahre seine Seele vor den Gewalten der Hölle. Wir empfehlen dir die Seele deines Dieners, und dann fügt man den Namen ein, damit er immer bei dir lebe. Verzeih ihm in deiner unendlichen Barmherzigkeit und Güte die Sünden, die er aus menschlicher Beschwäche begangen hat. Amen. Und man höre und staune. Die Totengebete enden mit dem Te Deum. Also, großer Gott, wir loben dich.
Frau Prügel, das macht Hoffnung.
Ja.
Ich danke Ihnen für den Vortrag, die Gedanken, das Gespräch. Ich danke auch den Hörerinnen und Hörern, die angerufen haben und die uns teilhaben ließen an ihrem Schmerz und an dem Sterben ihrer Lieben und auch an dem, wie sie sich auf den Tod vorzubereiten gedenken. Frau Prügel, herzliches Vergelt's Gott, Gruß nach Salzburg.
Ja.
Wir hören uns sicher bald wieder bei Radio Horeb.
Wunderbar.
Behüt Sie Gott, bis dahin.
Grüß Gott alle zusammen.
Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, wenn Sie diese Sendung in voller Länge nochmal hören möchten, entweder im Nachtprogramm unseres von Radio Horeb, können Sie die Wiederholung dieser Sendung nochmal sich anhören. Sie können sich aber auch eine CD dieser Sendung bestellen beim Radio Horeb CD-Dienst, entweder telefonisch 08323 967 5120 oder von unserer Website www.horeb.org. Den Radio Horeb Hörerservice, wenn Sie zum Beispiel noch Fragen zu dieser Sendung haben sollten, zu Hintergrundinformationen, dann wählen Sie bitte die 08323 967 5110 Radio Horeb Hörerservice. Es bedankt sich Dominik Miller.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Liga Bank Regensburg überweisen auf das Konto 761515. Ich wiederhole 761515. Bankleitzahl 750 903 00. 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 9675 110 erfragen. Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.